Ich habe mit Paul Schrader gesprochen. Paul ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler im Moment und seine Werke kosten so viel wie ein schicker kleiner Neuwagen. Außerdem hat er Kooperation mit Gucci, Renard, Hublot und wir haben darüber gesprochen, wie er das alleine geschafft hat aufzubauen in den letzten 7 Jahren. Vor 7 Jahren war Paul nämlich noch praktizierender Anwalt, also ein ziemlich krasser Karrierewechsel. Und darüber haben wir natürlich auch gesprochen, wann ist der richtige Zeitpunkt, so einen Wechsel vorzunehmen und wie merkt man auch, dass es die richtige Entscheidung war. Paul war darüber super offen und auch über 2 andere Themen haben wir gesprochen und die machen es, glaube ich, auch super spannend, auch für alle, die im E-Commerce unterwegs sind oder über Markenbildung sich Gedanken machen. Wir haben nämlich darüber gesprochen, wie er es geschafft hat, auf überhaupt solche Preise und auch so eine Bedeutung überhaupt zu kommen. Und es hat ganz viel bei ihm mit dem Thema Sichtbarkeit zu tun. Und was mich wirklich ja zum Denken angeregt hat, war seine Sichtweise darauf, dass er gesagt hat, er kann diese Preise nur erreichen, indem er eben so viel Sichtbarkeit auch generiert, zum Beispiel über sein Social Media. Und dass wir alle viel mehr Zeit darauf verwenden sollten, uns zu überlegen, wie erreiche ich denn auch diese Reichweite, diese Sichtbarkeit, anstelle von vielleicht mich darüber ärgern, ah, da ist jetzt jemand, der hat vielleicht nicht ganz so ein cooles Produkt oder Dienstleistung wie ich, bekommt aber viel mehr Reichweite. Fand ich sehr, sehr spannende Gedanken, die er dazu geteilt hat. Und was ich, glaube ich, am meisten mitgenommen habe und was am meisten hängen geblieben ist, war, dass er auch über das Thema Preisfindung gesprochen hat. Paul erhöht nämlich alle paar Monate bis Jahre seine Preise in einem sehr regelmäßigen Turnus. Darüber hat er auch gesprochen, auch sehr transparent und hat gesagt, der absolut richtige Preis ist der, wo mein Gegenüber, der eigentlich den Preis zahlen kann, ganz kurz zögert. Und ja, seit wir den Podcast aufgenommen haben, denke ich da sehr viel drüber nach, wie man das auch messen kann bei uns, wo vielleicht die Touchpoints ein bisschen anders sind. Ihr merkt, es geht nicht nur um Kunst in dem Podcast, sondern auch um ganz, ganz viele andere Themen, die für uns alle spannend sind. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo lieber Paul, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sprechen. Man muss auch ganz transparent sagen, du bist der erste Gast heute hier für uns in diesem Podcast-Studio. Und das erste Mal eine Hamburger-Folge mit einem Hamburger.
Ja, vielen Dank, lieben Romy. Ich freue mich auch sehr. Wir sind irgendwie jetzt in diesem neuen, schönen Studio und der erste sein ist ja cool.
Ich verfolge dich schon super lange. Ich habe einmal nachgeschaut, weil du warst eins deiner Bilder natürlich, war mein Handy-Hintergrund, nicht du selbst. Und ich habe nachgeschaut, wann ich das eigentlich hatte und ich hatte das total lang und ich habe den Screenshot gemacht am 25. Mai 2019. Ich habe es, glaube ich, einfach so groß gezogen.
Cool. Ja, das liebe ich, das Bild.
Für alle, ich meine, wir haben auch einen Videopodcast, deswegen auch der kleine Hinweis, jeder, der jetzt vielleicht so mithört, entweder dich einmal googeln oder auf den Videopodcast schalten. Wie würdest du deine Kunst beschreiben oder vielleicht auch der Weg seitdem? So ein bisschen hat sie sich verändert, aber ich finde, man erkennt immer sehr klar, dass es ein Paul Schrader ist.
Vielen Dank dafür, weil das ist sozusagen meine größte Mühe oder dafür gebe ich mir relativ viel Mühe, damit man einen roten Faden hat und eine Entwicklung. Also das wäre ja langweilig, wenn alle Bilder gleich aussehen würden. Aber dass man trotzdem diese Handschrift sieht und erkennt ein Bild, was von 2019 ist und jetzt heute ein Bild daneben hängen würde, würde man trotzdem wahrscheinlich, oder ich würde das immer denken und darum schön, dass du das auch sagst, dass man das erkennt, dass es von mir ist. Darum unterschreibe ich die Bilder zum Beispiel vorne auch nicht. Also nur wenn das ein Sammler wünscht, dann signiere ich die vorne. Ansonsten finde ich, macht das immer so ein bisschen die Komposition kaputt. Und ich denke, man sieht sowieso und es ist dann immer hinten signiert.
Ja, da muss man eine ganz lustige Geschichte erzählen. Du hast einmal ein Bild bei uns vorbeigebracht und du unterschreibst sie ja vorne nie. Und deswegen habe ich da auch gar nicht drauf geachtet. Und als wir es dann aufgehangen haben, ich weiß seinen Namen gerade nicht. Wer hängt für dich immer die Bilder auf?
Stefan.
Stefan kam vorbei und hat das Bild aufgehangen und meint, da fehlt aber die Unterschrift. Und dann habe ich dich irgendwie nochmal angerufen und meinte so, ey Paul, du unterschreibst sie aber schon hinten drauf, oder? Ach so, ja, dann bist du nochmal vorbeigekommen, um es nochmal so unterschreiben.
Ja, da gibt es auch eine lustige Geschichte. Oder, ja, was heißt lustig? Aber eine ganz tolle Sammlerin in Köln, die ist aber selten da, hat auch ein Bild. Und da habe ich auch tatsächlich vergessen zu signieren. Das ist immer so das Letzte, was ich mache. Und dann manchmal irgendwie, wenn es kurz vor einer Ausstellung ist, dann ist so viel Trubel. Und ein lieber Sammler in Stuttgart kriegt auch noch eine Signatur. Da dachte ich irgendwie, Stuttgart und Basel, das liegt so nah beieinander. Und habe ihm gesagt, du, ich bin eh auf der Art Basel, ich komme dann vorbei. Ja. Bis ich gemerkt habe, da bin ich irgendwie den ganzen Tag unterwegs, wenn ich da hin und zurück fahre. Das war also aus dem Norden, sah die Distanz irgendwie ein bisschen kürzer aus. Und ich bin leider so selten in Stuttgart. Aber da muss ich auf jeden Fall jetzt nochmal hin und signieren.
Er kriegt sie noch.
Er kriegt sie noch, ja.
Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in deine Anfänge, weil das finde ich super spannend. Kaum jemand weiß, dass du eigentlich vorher Anwalt warst und du hast nicht nur Jura studiert, sondern du hast auch als Anwalt gearbeitet, oder?
Ich habe auch als Anwalt gearbeitet. Ich habe auch promoviert. Ich habe 6,5 Jahre bei Osborne Clark gearbeitet, eine britische Großkanzlei, und da viel Litigation gemacht, also so Prozessführung. Und habe dann Ende 2018 mich entschieden zu kündigen. Und das ist jetzt auch schon so eine lange Zeit her. Also
Ende 2018, das Bild, ich habe das Anfang Mai 2019 gemacht, da liegen ja nur 6 Monate dazwischen. Und damals, ich würde sagen, damals, ich war da nicht besonders kunstinteressiert, sondern ich weiß gar nicht, wo ich das irgendwie aufgeschnappt habe oder wo ich was über dich gelesen habe. An welchem Punkt warst du schon, als du gekündigt hast?
Also das war ganz interessant. Ich habe 2012 angefangen wieder, oder was ist wieder, aber zu malen, wieder, also nach dem Studium. Während des Studiums habe ich, glaube ich, ein Bild gemalt. Davor habe ich sehr, sehr viel gemalt. Und dann, aber in diesem Jurastudium hat man so wenig Zeit. Und dann nach dem Studium habe ich wieder angefangen zu malen. Und dann ging das immer eigentlich relativ, also es ging, fing relativ schnell an. Ich hatte meine erste Galeristin, die erste Ausstellung ausverkauft und so weiter. Und das hat sich jedes Jahr so eigentlich verdoppelt, kann man sagen. Und dann 2018 war es an so einem Punkt, wo ich überlegen musste, okay, willst du jetzt Partner in der Kanzlei werden oder willst du diese Chance irgendwie ergreifen und kündigst diesen festen Job und du bist irgendwie auf Partner-Track und sagst, ich verkaufe jetzt Bilder. Und dafür habe ich mir eine Zeit genommen, um diese Entscheidung zu treffen, und habe die dann auch nie bereut. Also habe dann Anfang 2019 gekündigt, Ende 2018 war so die Entscheidung almost ready, und dann kam Weihnachten und das neue Jahr, und dann habe ich Anfang 2019 gekündigt. Und dann mit der ganzen verfügbaren Zeit, die man dann auf einmal hat, ist es explodiert 2019 wirklich. Mhm. Also das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ich dachte so, ich probiere das jetzt mal ein Jahr und dann gucke ich mal, wie es wird. Ja, das seitdem, also das war schon ein crazy change.
Hattest du dir da irgendwelche Ziele gesetzt, wo du wusstest, okay, dann bin ich da ready für den Schritt, weil das sind ja schon sehr zwei unterschiedliche Welten, und dann auch als Anwalt erstmal zumindest aufzuhören und sich kunstvoll zu widmen, das ist ja schon ein sehr krasser Change. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, irgendwie x Werke im Jahr, und wenn ich das dieses Jahr schaffe, dann ist es für mich irgendwie ein ganz positives Zeichen aufzuhören, oder war es wirklich ein reines Bauchgefühl?
Nee, es war ein Bauch. Ich bin so ein Bauchgefühlsmensch, also gar kein Kopfmensch. Also ich treffe eine Entscheidung immer, wenn, ja. Und das macht es so schwer, weil du auf dieses Bauchgefühl, das ist ja nicht richtig oder falsch, das ist ja nur so ein diffuses Gefühl. Und du sagst, okay, ich gebe jetzt aber meine, mein tägliches Essen quasi auf, ob der Kühlschrank voll ist. Weil du weißt ja nicht, ob du Bilder verkaufst oder nicht. Du weißt aber in der Kanzlei, der Pfad ist so ganz gut. Du hast deine Mandanten, du bist irgendwie auf Partner-Track und hast halt monatliches, sicheres Einkommen.
Ja.
Das war trotzdem die beste Entscheidung ever.
Denkst du, du hättest nochmal drüber nachgedacht, wenn dieses erste Jahr 2019 nicht so komplett fulminant gewesen wäre, wo irgendwie alles plötzlich passiert ist? Weil das war ja eine extreme Bestätigung dann wahrscheinlich für irgendwie all-in zu gehen.
Ja, es war schon so aus den Jahren davor, also 2016, 2017, 2018, waren schon richtig gute Jahre auch, die Spaß gemacht haben, die coole Ausstellungen hatten. Und dann kam halt dazu, dass ich auf einmal diese Zeit hatte, mich da komplett zu widmen. Also davor hatte ich einfach so 2 Fulltime-Jobs. Am Anfang hat es ganz langsam angefangen mit der Kunst, und ich hatte einen Fulltime-Job als Rechtsanwalt. Und dann ist es immer weiter gestiegen, dass ich dann irgendwann so, auch überhaupt keine Zeit. Also als Rechtsanwalt ist man in einer Großkanzlei ja auch nicht so wahnsinnig unterbeschäftigt, dass man auch so viel Zeit am Tag danach übrig hat. Also das heißt, du nimmst eigentlich dir die Urlaubstage, um weiterzuarbeiten. Und morgens vor der Arbeit, nach der Arbeit, in der Mittagspause vielleicht irgendwie noch was zu machen. Ja, das war dann an dem Punkt, okay, jetzt links oder rechts, eine Sache muss aufhören oder runterfahren. Und dann war das sehr die Bauchentscheidung, okay, die Chance hast du halt einmal im Leben, und das machst du jetzt.
Ich glaube, auch wenn du alles natürlich komplett richtig in dem Moment gemacht hast, es klingt aber so, als hättest du deinen anderen Job schon als Anwalt auch sehr gemocht.
Ich habe den sehr geliebt. Also, war eine ganz tolle Kanzlei mit sehr vielen jungen Leuten, ganz junge Partner auch. Und wir haben diesen Hamburger Standort, Das ist eine britische Kanzlei, die einen Standort schon in Köln hatte und in München. Wir haben den dritten Standort in Hamburg aufgemacht und wir waren am Anfang, ich glaube, 4 Partner und 3 Associates. Und das sind jetzt, ich will nicht lügen, aber wahrscheinlich 50, 60 Rechtsanwälte in Hamburg. Mhm. Und wir haben den sozusagen 2012 habe ich den Arbeitsvertrag unterschrieben und 2013 ging es dann los. Also es war irgendwie im Dezember 2012. Und dann saßen wir da in so einem Regos-Büro, in so einem Mietbüro und sind dann danach in die tanzenden Türme gezogen. Und das war schon cool.
Gibt es irgendwas, was du vermisst? Weil meistens ist es ja so, dass man das Gras immer grüner auf der anderen Seite ist. Gibt es irgendwas aus der Zeit, was du manchmal vermisst oder wo du irgendwie damals dachtest, ach, in der Selbstständigkeit, da wird es dann so und so und jetzt bist du in der Selbstständigkeit und merkst, da gab es schon auch ganz gute Aspekte.
Also es war schon cool mit den Kollegen und dann eigentlich auch Freunden da zu arbeiten in so einer großen Kanzlei und irgendwie auch große Fälle zu bearbeiten. Und das hat schon Spaß gemacht. Oder wir haben immer um 16 Uhr irgendwie uns getroffen und eine Runde Kicker gespielt. Mhm. Und dieses Ganze mit einer Kanzlei, das war schon cool. Mhm. Aber was man sich dann halt nicht aussuchen kann, wo man an so einem Dienstagnachmittag ist. Und diese Freiheit zu haben, die ich jetzt habe, das ist einfach unersetzlich. Mhm. Also und das zu malen, Ausstellungen zu machen, das zu organisieren und selbstständig zu entscheiden, was man machen möchte. Das ist einfach das schönste Gefühl.
Sind deine Bilder damals oder 2018, 19, wie auch jetzt, so, man sieht ja die klare Linie, sind die ähnlich zu denen, die du vor deinem Studium gemalt hast?
Nee, das hat sich schon dann nochmal entwickelt. Mhm. Also ich glaube, da war so eine lange Zeit dazwischen. Ja. Und dann findet man sich vielleicht nochmal neu, wenn man so einen langen Break hat.
Wir sind ja ein Business-Podcast und wir müssen ja auch ein bisschen über Zahlen sprechen. Wir reden ja später auch nochmal ein bisschen darüber, was mittlerweile ein Bild von dir kostet. Aber um vielleicht auch mal so ein bisschen zu verstehen an dem Punkt, an dem du dann auch gesagt hast, okay, ich bin jetzt erstmal kein Anwalt mehr. Oder übe zumindest den Job nicht mehr aus. Anwalt bist du ja trotzdem noch. Wie teuer war da ein Bild?
Es hat 2012 angefangen mit 500 Euro. Und dann ging das so ganz organisch eigentlich, hat sich der Preis entwickelt. Also dann hat es vielleicht die zwei nächsten 800 Euro gekostet, dann 1300, dann 1500. Und ja, so ging es in so kleinen Schritten, also dass die 3, 4, 5 Mal auf demselben Level geblieben sind, die Preise. Und dann so ganz leicht angestiegen sind. Der Unterbau, den man schafft, also ein Artikel in der Zeit, ist irgendwie so ein Stepping Stone oder das erste war, glaube ich, in der Welt am Sonntag ein großer Artikel. Dann halt auch die Ausstellung und vor allem eben die Nachfrage. Also es ist ein Bild ist das wert, was ein Sammler bereit ist auszugeben. Das ist irgendwie ganz, ganz einfach. Man kann nicht sagen, das kostet jetzt 10 Millionen und wenn das keiner kauft, dann kostet es vielleicht 10 Millionen, aber ist ja dann fiktiv. Also sozusagen der wirkliche Marktwert, den bestimmt der Sammler und dann ist natürlich gut, wenn es nicht nur einen gibt, sondern eine Gruppe. Ja. Dann pendelt sich das irgendwie auch so ganz organisch ein. Und so hat sich das entwickelt.
Würdest du auch dann sagen, quasi immer so eine Ausstellung oder sowas, wo du auch wirklich so wahrscheinlich dann auch Nachfrage überhaupt merkst, oder?
Ja.
Ist also dann ausschlaggebend, dass du auch sagst, okay, eigentlich muss ich jetzt mal die Preise erhöhen?
Man merkt es immer ganz gut. Das hat mir mal der Geschäftsführer von Closed erzählt, also da ging es irgendwie um Hosen und wie der da die Preise findet, dass man so ein Gefühl hat. Eigentlich ist es so, wenn mir jemand zu schnell Ja sagt, dann war es zu billig. Mhm. Wenn jemand überlegt und dann Ja sagt, dann ist eigentlich genau der richtige Preis. Und wenn, also das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern, aber so, oder das ist jedenfalls so ein, oder vielleicht ist es genau so ein allgemeines Gefühl eher. Und wenn jemand dann sagt, das ist mir zu teuer und ich würde es gerne, könnte es. Das sind ja auch Preise, wo man dann auch tatsächlich sagen muss, das kann jetzt ein Student auch kein Bild für 30.000 Euro kaufen. Nee. Aber wenn man es könnte, das Bild auch will und es dann zu teuer ist, und dann ist es halt zu teuer.
Und man das dann mehrmals.
Aber von zu teuer kommt man nicht mehr runter. Also man kann den Preis ja nicht zurücknehmen.
Mhm. Klar. Okay. Und ja, interessant. Und was würdest du auch sagen? Ich finde, das ist total schwer greifbar, dieses Überlegen. Wie lange dauert das eigentlich? Also was sagst du, ist ein gutes oder so das Durchschnittsüberlegen von jemandem? Ist es ein Überlegen, ich bin gerade bei dir auf der Ausstellung und du merkst, ich gehe gerade 30 Sekunden in mich oder eine Minute? Oder ist es ein, ich nehme das ein paar Tage mit, Überlegen?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Also Vielleicht, weil die Leute erst überlegen und dann zu mir kommen und sagen, jetzt habe ich fertig überlegt, ich will das.
Ja.
Und es gibt, glaube ich, auch verschiedene Typen. Also Leute, die eine Entscheidung treffen und Leute, die so hin und her eiern. Wobei, ich will das gar nicht so despektierlich sagen, weil ich bin auch jemand, der keine Entscheidung treffen kann.
Mhm.
Also, oder sehr schwer. Ich bin wirklich langsam mit Entscheidungen. Und dann gibt es Leute, und das bewundere ich immer so, die sind so ganz klar, die wissen, was sie wollen. Und sagen, ja, oder nein, oder whatever. Und auch beim Bild ist oft so, dass es so klicken muss. Also kommen Leute und sehen ein Bild und sagen, das ist es, ich habe mich verliebt, das will ich haben, zack. Dann ist es natürlich wesentlich leichter. Oder das gibt es aber auch, es klickt und ich muss noch mein Haus renovieren oder whatever. Aber ich habe immer das Gefühl, das braucht vielleicht so eine Woche, zwei Wochen oder also jedenfalls auf einer Vernissage, die dann oft freitags ist, wo sich erstmal alle Leute treffen, alle Leute irgendjemand treffen, den sie kennen, dann trinken die noch, haben ein Glas Champagner in der Hand, quatschen, da kauft keiner ein Bild.
Mhm.
Und dann aber kommen sie und sagen, das lässt mich nicht mehr los und das kann eine Woche später sein, kann auch zwei Wochen später sein. Das hätte ich gerne. Ich würde es vielleicht auch gerne nochmal im Studio angucken. Ich würde, wenn es irgendwie geht, das vielleicht einmal zu Hause aufhängen, nochmal irgendwie so ein bisschen wirken lassen. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil bei diesen verschiedenen Lichtverhältnissen sieht das immer anders aus. Und dann ist es sowas ganz Privates. Das ist eigentlich ein schöner Prozess.
Mhm.
Aber langsamer als jetzt Brötchen kaufen.
Ja, klar. Total. Ich glaube, ich kann es total gut nachvollziehen, was du auch sagst. Bei uns war es auch so, dass wir oder ich wollte, dieser Handy-Hintergrund, den ich so lange hatte und ich habe dich immer mit so super bunten Bildern und sehr laut, aber fröhlichen Bildern verbunden und dachte immer so, wenn dann mal so ein Bild und das wäre so toll, wenn ich irgendwann mal so ein Bild hätte. Und dann waren wir auf deiner Ausstellung vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren oder so.
Letzten Dezember war das.
Ja, genau. Ja, das war kurz bevor wir hergezogen sind. Und dann hingen davon auch ganz viele und dann hing aber ein ganz ruhiges Bild, was so die Côte d'Azur irgendwie zeigen soll im Nebel an so einem ganz tristen Tag. Wenn die Sonne drauf scheint, glitzert es aber total schön. Und hätte ich das Bild, ich glaube, du hattest es vorher auch schon auf Instagram.
Man kann das nicht so gut fotografieren, weil das so fein ist, dass auch und das auch von den Reflexionen lebt, dass man, wenn man einen Winkel hat, dann passiert halt nicht viel. Aber wenn man irgendwie die Perspektive wechselt, dann sieht man halt den...
Total.
Diese Feinheit.
Und ich hatte das bestimmt auch auf Instagram vorher schon gesehen und es hat mich irgendwie gar nicht mitgenommen. Und dann haben wir das da gesehen, es hat mich nicht losgelassen. Ich war so, wow.
Das ist so schön. Ja, also so muss sein, dass es so klickt. Also
und dann sind wir vorne dran gesessen und ich habe gesagt, das finde ich total komisch, weil eigentlich sind es doch die, ne?
Ja.
Und dann saßen wir da irgendwie so 10 Minuten und dann hast du ein Bild von uns von hinten gemacht, hast es gar nicht gesagt und hast es gezeigt und dann hast du gemeint, so, dann ist es eigentlich das. Weil ich dann auch zu dir bin, meinte, ich dachte, ich komme hier rein und bin total fasziniert, deine ganzen bunten Bilder zu sehen. Und dann war es das. Und das ist auch bis heute genauso.
Aber das ist halt so ein schöner Moment, wenn man auf so ein Bild dann schaut und das betrachtet und dann bleibt irgendwie so ein bisschen die Zeit stehen und man ist so verloren in diesem Moment. Und das ist eigentlich das, was man kreieren will. Also das versuche ich erstmal mit mir selbst. Also das muss mich so catchen, wenn es... entsteht und wenn es dann fertig ist und so bleiben soll. Und wenn sich das dann überträgt, dieses Gefühl auf einen Betrachter, dann ist es irgendwie so das größte Kompliment.
Lässt es nach?
Nee,
mit
das
der
ist
Zeit.
Das Schöne nicht. Also es wird einem auch nicht langweilig. Also wenn du wirklich das schaffst, dass es am Anfang in so ein, ich sage immer so ein Wow in dir auslöst, aber so eine, also es ist so eine Berührung irgendwie, dann lässt das auch nicht nach. Also
und bei dir im Prozess auch nicht?
Nee.
Also so, weil das hätte ich jetzt gedacht, dass du malst so viel, ob du noch unterscheiden kannst. Kannst du unterscheiden zwischen, weißt du, catcht dich auch das, was eigentlich die meisten auf einer Ausstellung catcht?
Ja, also ich habe immer so verschiedene Phasen. Ich vergleiche das immer, weil man das vielleicht so ganz schön fassen kann mit Musik. Also manchmal hörst du klassische Musik, dann ist es ein bisschen ruhiger und zurückgenommener und manchmal hörst du irgendwie es lauter und dann sind vielleicht die Farben auch ein bisschen intensiver oder die Komposition oder was auch immer. Das gibt es, aber es ist trotzdem immer von mir und immer dieselbe Handschrift und wenn mich das Bild nicht catcht und ich sag, wow, und will morgens aufstehen und es als erstes angucken. Also dieses bisschen so ein Kind und ein Weihnachtsbaum, will schnell nochmal das Geschenk angucken am nächsten Morgen. Wenn das Gefühl nicht da ist, dann geht es auch nicht raus.
Wie schön. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass man das noch so sich aufrechterhalten kann.
Nee, das ist eigentlich diese Magie. Also das, was das Schöne für mich an Kunst ist, dieser Moment, wo du da stehst und denkst, ah, und dann ist auch dieses ganze schnelle Digitale auf dem Handy auf einmal weg, sondern dann ist einfach du analog mit einer Zeit, die irgendwie so ein bisschen eingefroren ist und betrachtest das Bild.
Hast du ein Lieblingsbild von dir?
Ja, also das, du hast glaube ich auch das Buch, ne? Und das auf dem Cover, das mag ich sehr, sehr gerne.
Blenden wir ein.
Das liebe ich. Ist auch eine schöne Geschichte. Carsten, mittlerweile ein guter Freund, damals, als er kam, kannten wir uns und mochten uns auch gerne, aber nur so Bekannte. Und der hätte das kaufen können vor einer Ausstellung in München. Und dann gab es auf der Ausstellung in München, hat er dann nicht gemacht, auf der Ausstellung in München gab es, glaube ich, 6 Interessenten. Und dann kommt ein Mädchen, die war, also junge Frau, so Mitte 20, Ende 20, zu mir und sagt, ob das Bild noch da ist. Und sage ich, ja, es gibt 6 Interessenten. Und dann sagt sie, was heißt es denn? Und ja, 6 Leute interessieren sich dafür. Und sie sagt, okay, dann ist aber noch nicht verkauft. Also ich könnte es jetzt kaufen. Und sage ich, ja. Und dann sagt sie, ja, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann hat sie das Bild gekauft. Und das ist, war irgendwie so eine schöne Geschichte. Und die war da total glücklich. Also.
Ja, wie schön. Ja, okay, spannend. Und wo hast du so einen Punkt, du hast gerade Musik genannt, gibt es so Punkte, wo du sagst, da sammelst du irgendwie deine Inspiration dafür? Weil auch wenn man gerade so deine Werke durchgeht, sind schon sehr unterschiedlich. So, ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr gab es auch mal so eine ganz dunkle Serie. Ja. Wenn man in unseren alten Podcast mal reinguckt, da hängt jetzt auch in Johannes Folgen immer ein sehr, ist sehr schwarz. Es ist ein sehr schwarzes Bild, so, ne? Was man vielleicht jetzt im ersten Moment auch nicht mit dir verbinden würde, aber genau das ist es, dass man es doch, glaube ich, anguckt und denkt, es könnte doch von dir sein.
Ja, wie sieht man es dann?
Irgendwann sieht man es doch, aber ist es irgendwie eine Widerspiegelung, wie es dir selbst geht in dem Moment? ist es Musik? Ist es, wo du irgendwie gerade auch warst?
Es ist, glaube ich, so sind visuelle Eindrücke. Also ich versuche immer, also im Alltag und auf Reisen einfach die Augen offen zu halten. Und wenn ich irgendwas sehe, was interessant ist, dann speichere ich mir das so ab und dann dreht das irgendwie noch 3 Schleifen im Unterbewusstsein und dann irgendwann kommt es so an die Oberfläche und dann sitze ich da und denke, also ich stehe immer morgens auf, mache das alles sehr intuitiv und denke, worauf hast du jetzt Lust? Und dann gab es ein Bild, das ist, war letztes Jahr auf der Ausstellung, dieses große 2 Meter mal 1,50 Bild, das erste schwarze. Da war eigentlich der Hintergrund, das war auf diesem rohen Lein. Und das rohe Lein ist sehr schwer zu malen. Also du darfst da nichts falsch machen, weil du kannst nichts übermalen. Also du hast halt diesen rohen Hintergrund. Ja. Wenn da einmal Farbe drauf ist, dann kriegt man den auch nicht weg. Aber beim einer weißen Leinwand kannst du immer wieder drüber malen und das quasi korrigieren. Da ging das nicht. Und das alles nichts geworden. Es war erst ein farbiges Bild und dann habe ich gedacht, weißt du was, du wolltest immer schon mal ein schwarzes Bild malen und das ist eigentlich ganz schön, weil dieses Schwarz-Weiß, also wenn du auf einer weißen Leinwand malst, ist der Kontrast so sehr hoch und auf diesem grauen Lein, das sieht eigentlich so ein bisschen aus wie die Steine in Paris, also die Fassaden dort, ist so ein ganz feiner Stoff und da hat das Schwarz so perfekt drüber gepasst. Und dann gucken an der Seite noch so ein bisschen die alten Farben raus. Und vor allem, wenn man es umdreht, der Stoff ist so fein, dass das die Farbe so durchdrückt. Und dann ist es von hinten bunt mit dem Schwarz drüber. Das fand ich ganz cool. Und dann ist daraus im Prinzip das von Johannes entstanden oder von euch da im Podcast, was da hängt. Und das war die Idee, dann weitergedacht, okay, dann nimmst du die Farbe runter und versuchst auch nochmal die Form so super simpel zu machen. Das sind einfach 2 Quadrate, die sich so berühren und nebeneinander liegen. Und so kam das, ja.
Spannend. Und gibt's Serien, kann man das so sagen?
Ja.
Das sind dann meistens, und gibt's da einen Riesenunterschied, dass du merkst, dass du immer wieder auf eine Serie eigentlich zum Schluss angesprochen wirst oder dass da irgendwie besonders viel Nachfrage da ist?
Ja, das mit der Nachfrage weiß ich gar nicht so ganz genau, weil ich ich mache schon das, worauf ich Lust habe. Und dann kriegt der Sammler sozusagen die Chance, okay, jetzt ist eine Ausstellung, da sind 8 Bilder, die kann man kaufen und dann war es das halt. ich liebe es aber so in Serien zu arbeiten, dass man sagt, da kann man nochmal anknüpfen und das dann aber weiterentwickeln.
Ja.
Das macht schon Spaß. Man hat quasi so eine Linie schon in der Sammlung oder in der Arbeit und kann die dann fortführen und nochmal irgendwo abbiegen und kommt dann vielleicht zu was ganz anderem.
Wie lange sitzt du an dem Bild? Das ist wahrscheinlich super schwer, eine pauschale Antwort dafür
ja, ich,
zu
ich sag immer 6 Wochen, was sechs gelogen Wochen. Ist, aber was so ein ja. Durchschnitt vielleicht sein kann. Also ja. Es gibt ein Bild, das ist Baumwolle und dann, also Leinwand ist Baumwolle und dann ist die Farbe Öl. Und da steht jetzt bestimmt ein gutes halbes Jahr oder noch ein bisschen länger als ein halbes Jahr da. Und ich weiß nicht, wie ich weitermachen will. Und es steht da und ich ja. weiß, irgendeines Tages kommt mir die Idee und dann geht's weiter. Also das heißt, ich arbeite da jetzt nicht ein halbes Jahr dran, mhm. aber von der Leinwand, bis es fertig ist und eingerahmt ist, der Prozess, der kann schon oft lange dauern.
Gibt's Monate, in denen du gar nicht malst?
Eigentlich nicht. Manchmal nehme ich mir das vor.
Mhm.
Ich war zum Beispiel 2016 in London und da wollte ich eigentlich nicht malen und war da 3 Monate und habe dann aber nach 2 Wochen bin ich in den Kunstladen gegangen und habe die Leinwände gekauft und Farben und das ist meistens ist es so. Also dass man sagt, okay, ich will mal einen Monat frei machen und dann hat man aber trotzdem einfach diesen Drive, den man nicht, also ja. so einen inneren Antrieb, den man nicht abstellen kann und der dann weiterläuft und dann kann man den so kurz mal so beiseite packen und dann kommt er doch wieder hoch.
Hast du Angst davor, dass der Drive irgendwann mal nicht da ist, nicht mehr kommt?
Nee, ich habe mal mit einem Musiker drüber gesprochen und der, das ist halt eine Quelle. Also so, die haben ja auch, jetzt habe ich einen Song gemacht und so stelle ich es mir vor und jetzt kommt irgendwie der nächste und die haben ja auch Lust, da, Musik zu machen. Und bei mir ist es genauso, dass ich denke,
weil du selbst
das ist die einfach
Quelle bist.
So eine sprudelnde Quelle. Und bis jetzt hat es immer weiter gesprudelt. Also kann mir quasi eigentlich nicht vorstellen, ja. dass es aufhört. Aber ja. kann passieren. Wer weiß.
Ich hätte gedacht, da gibt es bestimmt mal einen Monat, wo du nicht malst. Aber wahrscheinlich ist es genau das, dass du sagst, okay, ich bin eigentlich 2 Wochen irgendwo und dann, ich merke schon,
ja,
eigentlich.
Ich habe irgendwie doch das Bedürfnis, dass jetzt, ich habe eine Idee vor allem. Also ich habe die Idee und will das umsetzen. Gar nicht, ich will jetzt unbedingt malen, sondern oh, die Idee ist cool und das würde ich gerne machen.
Ja.
Also, ja.
Gibt es einen Ort, wo du sagst, da ist am meisten Inspiration für dich? Ich glaube, du hast schon mal ein paar Wochen auf den Malediven gemalt.
Auf den Malediven habe ich
in New York.
Gemalt, in New York. Ich habe auf einer Blumenfarm in den Winelands da in Südafrika gemalt. Und es geht eigentlich überall, ehrlicherweise. Es ging sogar in London in einem super kleinen Zimmer. Also habe ich einfach...
Wie umständlich ist das? Ich stelle mir das so umständlich vor. Ich meine, wenn ich von woanders aus arbeite, ich nehme meinen Laptop mit.
Ja.
Und du sagst gerade selbst, du gehst dann in den Laden und dann, klar, dann musst du irgendwie Leinwände kaufen und so. Aber deine Pinselfarben, deine Bilder sind super bunt. Das ist ja meistens auch nicht irgendwie eine Farbe.
Das ist eigentlich immer ganz schön, wenn du irgendwo bist und nichts dabei hast. Also auf den Malediven war das so, da gibt es auch keinen Laden.
Ja.
Also, da musst du das mitbringen.
Ja.
Aber zum Beispiel in New York und dann fliegst du nach New York und denkst, da kannst du alles kaufen. Und dann gab es aber die Farben, die ich benutze, nicht.
Mhm.
Dann haben ganz viele Freunde gesagt, ja, ist doch cool, dann machst du mal das mit anderen. Und aber da ich bilde es mir zumindest ein, dass ich die besten Farben schon nehme und die will ich dann auch weiter behalten. Und dann habe ich bei dem Hersteller angerufen und gesagt, ich finde euch nicht in New York, könnt ihr mir ein Paket schicken? Und dann haben die ein Paket geschickt und die waren echt cool und haben das nach New York geschickt. Und dann hat die aber auch allen Freunden noch gesagt, die mal so nach New York gekommen sind, die und die Sachen müsst ihr einkaufen, bringt die bitte mit.
Okay. Ja.
Und das erste Mal 2022 hatte ich einfach einen Riesenloft in Soho gemietet und das war cool. Da konnte ich richtig gut malen. Und 2024 war ich in New York nochmal und hatte eine Wohnung in Tribeca. Und da gab es so ein Kinderzimmer, wo man dann malen konnte. Also man konnte auf dem Dach malen, aber wenn es regnet oder super windig ist, dann geht das natürlich nicht. Da musste man das Bett, habe ich an die Wand geklappt, also hoch, das war eine Matratze, die habe ich hochgeklappt und ich hatte immer Angst, dass das jetzt runterkommt, weil das war so klein. Man ist ja immer auf Zehenspitzen irgendwie um diesen ganzen Kram gelaufen. Und es hat aber super gut geklappt, also es war schön.
Du bist super aktiv auf Instagram und es von außen kommt es so rüber, als wäre das super locker und dann filmst du das mit, was du eben gerade filmst und es sieht dann auch noch gut aus. Ist es so oder ist es viel durchdachter? Weil ich glaube auch ganz oft die Frage irgendwie aufkommt, weil dich so viele auch von Instagram kennen. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower du dort hast.
Ja, nicht so viele, 35.000.
Aber ich glaube, für einen Künstler in Deutschland ist es schon super
ja,
viel. Und in der Nische kennt dich jeder.
35.000, ich will jetzt nicht sagen, aber 35.000 relevante Leute, würde ich mal sagen. Oder relativ viele relevante Leute. Insofern sagt die Zahl vielleicht gar nicht so viel aus. Ja, witzig, dass du das sagst und schön, dass das so ankommt, weil bei mir ist das immer so eigentlich ein großes Kuddelmuddel. Also ich mache das auch da nach Bauchgefühl, welches Foto gefällt mir jetzt und weniger nach, also es gibt da keine Strategie.
Es gibt auch niemand, der sagt irgendwie, Paul, mach mal, wäre ganz cool oder kannst du da irgendwie, also auch niemand, der dir Reminder schickt, kannst du heute Abend ein bisschen mitfilmen.
Nee, eher so, du musst mal ein bisschen mehr machen, sagt Isa immer, die
Isa Dauer.
Ja, ja. Die mein Management macht und die sagt, du musst mal ein bisschen mehr machen, du musst mir ein bisschen mehr zeigen. Und aber du hast das Problem, oder es ist so ein intimer Moment, wenn man selber im Studio ist und alleine malt, da ist es schwer zu filmen und das sieht auch nicht gut aus und man muss auch Fehler machen können. Und den möchte man irgendwie so privat halten, um sich auch völlig entfalten zu können. Also man muss ja die Fehler machen können. Mhm. Und was man dann am Ende sieht, also ein Bild, was fertig ist, da sind bestimmt, ist so 10% des Prozesses und 90% ist einfach schiefgegangen.
Gut, dann kannst du auch nur alle 6 Wochen was zeigen. Ne?
Ja, genau. Und ja, das will man vielleicht auch gar nicht zeigen. Oder das ist so, ja, dieser private Moment, wo man, der irgendwie so Magic ist, den man so für sich haben möchte. Und das heißt, meine Schwester sagt, du bist ja ein Alkoholiker, immer alles, was du zeigst, sind so Drinks am Wochenende oder so. Und dann sage ich, nein, das sieht nur so aus für dich, weil das ist das halt, was man am einfachsten zeigen kann, wenn es so ums Privatleben geht. Aber genau, also durchdacht ist es nicht, sondern auch da Bauchgefühl und wie halt gerade anders ist. Also eigentlich relativ ungefiltert. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man da mal eine Strategie hintermacht.
Es wirkt, als wäre da irgendwie eine sehr, als wäre die Strategie so gut, dass sie so, das aussieht wie nebenher, aber gleichzeitig, finde ich, passiert eben so viel auf deinem Kanal. Vielleicht Isa Dauer immer noch nicht genug. Aber ich finde, da passiert unglaublich viel und du hast, glaube ich, du lädst schon jeden Tag Storys hoch, oder?
Ja, das mache ich. Es gibt, glaube ich, wenig Tage, wo ich es nicht mache. Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es so eine Henne-Ei-Frage, aber deine Brand, du hast mittlerweile so eine große Brand, die auch definitiv irgendwie darüber kommt, dass man dich über Instagram kennt. Wenn ich jetzt irgendwie in meinem Freundeskreis hier fragen würde, oder ich war vorhin kurz bei uns im Office, und dann war so, ja, mit wem hast du die Folge? Alle kannten dich. Wie viel von deiner Kunst und deiner Brand ist der Auftritt? Weißt du, wie ich das meine?
Ja.
Also so, oder kannst du das gar nicht mehr auch getrennt betrachten? Also so, wie groß misst du dem Teil auch eigentlich Bedeutung bei?
Ja, das ist ganz witzig, weil das von außen natürlich ganz anders aussieht als von innen. Also von innen oder die subjektive Wahrnehmung ist irgendwie, man arbeitet die meiste Zeit alleine im Studio und ist am Malen und Kreieren und Denken und das ist sehr langsam. Also da braucht man, um einen Tag zu malen. Also man muss sich vor allem Zeit freischaufeln. Und nach außen sieht das so aus, ja, als ob man immer auf Social Media ist. Aber das ist natürlich so eine Schere von der Wahrnehmung. Und ich glaube, das andere, was du gefragt hast, die Person und wie man wirkt und das Bild, ja, ich glaube, das ist schon 50-50 wahrscheinlich, wie das miteinander interagiert. Und aber was finde ich auch ganz interessant ist, dass es kein Bild gibt in der Kunstgeschichte, wo man nicht den Künstler, oder mir fällt jedenfalls, da müsste man wahrscheinlich relativ lange überlegen, wo man nicht den Künstler dazu kennt. Also ein Picasso ist einmal der Typ und dann das Bild. Oder Andy Warhol, eigentlich fast noch besser. Also das ist quasi eins. Aber auch wenn man ganz weit zurückgeht, Leonardo da Vinci und die Mona Lisa ist ja auch...
Man also, weiß immer, von wem es ist, ja.
Genau, es bedingt sich immer so ein bisschen. Oder Frida Kahlo und ihre Werke. Oder Jeff Koons und es ist immer so eine Rückkopplung irgendwie. Also es geht schwer, dass nur das Werk im Vordergrund steht ohne dass man den Künstler kennt.
War dir das schon immer klar?
Nee.
Weil das frage ich mich gerade, weil auch an dem Punkt, wo du jetzt stehst, hättest du kein Instagram gemacht und wärst vielleicht einfach bei deiner Galeristin geblieben und hättest einfach für dich gemalt und null öffentlichkeitswirksam, keine Stories, nicht irgendwie dich darum bemüht, irgendwo auch Artikel zu bekommen, damit man dich auch, gut, das möchte man eigentlich schon auch, wenn man auch eine Galerie macht, aber weißt du, was ich meine, so dieses sehr öffentlichkeitswirksame, wenn man das komplett abgezogen hätte, denkst du, du wärst jetzt am gleichen Punkt mit deiner Kunst?
Wahrscheinlich nicht. Und ich denke auch immer, wenn man das schönste Bild gemalt hat, also die Mona Lisa, die nur auf dem Dachboden irgendwo in Italien steht, dann wird es die zwar geben, aber irgendwie wird es sie auch nicht geben. Also es braucht das vielleicht schon, dass man ein Bild in die Öffentlichkeit trägt. Und Jeff Koons hat das so schön gesagt, es braucht den Betrachter. Also es kann das Bild geben, aber wenn die Leute nicht auf eine Ausstellung kommen oder ins Museum und es angucken, dann fehlt eigentlich diese Hälfte der Kunst. Also es wird nur bedeutend, wenn es auch gesehen wird.
Klar.
Also wenn die Mona Lisa einfach für Jahre auf dem Dachboden liegt, dann gibt es sie zwar, aber irgendwie nicht in der Form.
Ich denke mir das so oft, es gibt wahrscheinlich so viele Mona Lisas, die auf irgendeinem Dachboden liegen und das Gleiche erzeugen würden, aber es sieht sie keiner.
Ja. Und das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte bei Van Gogh. Der ist dann ja gestorben und hatte seinen Bruder und der Bruder hatte eine Frau und die, ich glaube, die haben in Paris gelebt. Und die hatte die Wohnung voll von den Bildern. Und er war eben noch nicht bekannt. Und das hat dann der Bruder ist dann auch gestorben und die Frau hat es dann sozusagen vermarktet, ist ein blödes Wort, aber hat diese Bekanntheit dann von Van Gogh erst posthum erschaffen und war dann sozusagen so ein ganz großer Teil und ein bedeutender Teil davon, dass wir heute wissen, wer Van Gogh ist.
Gab es bei dir Momente, wo du gemerkt hast, die für dich so ausschlaggebend waren, auch irgendwie da weiterzumachen, auch mit Instagram, deinen Alltag zu zeigen, wie die Werke auch entstehen? Also vielleicht auch irgendwie 2019 oder so, weil du gesagt hast, auch so da kam irgendwie Schlag auf Schlag Themen, wo du gemerkt hast, das war jetzt, weil ich das Ganze auch irgendwo gezeigt habe und nicht nur den ganz, ganz klassischen Zeitungsartikel hatte.
Mir hat das immer Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wenn es einem keinen Spaß macht und man sich da so durchquält, dann ist irgendwie doof. Aber wenn es einem Spaß macht, dann macht man das. Also für mich fühlt sich das auch nicht nach Arbeit so richtig an, sondern ich habe halt dieses Bauchgefühl, es macht mir sowieso Spaß und dann mache ich das irgendwie. Und dann kam natürlich so 2019, Anfang 2020 Corona und alles blieb so stehen draußen und dann wurde Instagram nochmal zu so einem anderen Fenster, weil die Leute saßen irgendwie auf dem Sofa und hatten das Handy in der Hand und das war eine interessante Zeit und dann hatten die Galerien natürlich auch zu. Und man hatte so über das Digitale so eine Kommunikationsplattform einfach.
Wurden damals auch mehr Bilder gekauft, weißt du das? Also ich meine, es wurde ja sehr viel irgendwie für daheim gekauft, nur das ist jetzt nicht das klassische, das ist jetzt nicht das neue Bett oder die neue Couch, weil ich es jetzt gerade auch wirklich brauche. Oder
wahrscheinlich
weil ich denke,
schon, also manche haben so ihren Garten gemacht und ich glaube noch, die Baumärkte durften länger aufhaben und so, ne, weil man dann Blumentöpfe kaufen konnte und sonst wie was. Aber Leute haben auch das Zuhause anders wahrgenommen. Also wenn man morgens um 7 aufsteht und um 8 ins Büro geht und dann normalerweise irgendwie am späten Nachmittag und frühen Abend wiederkommt und dann 6 Wochen im Jahr reist und auf einmal ist man
daheim.
Home.
Ja.
Und dann sieht man vielleicht nochmal
kahle Wand.
Ja, die kahle Wand. Also das gab es schon, aber ich glaube, wahnsinnig gesteigert hat sich es auch nicht. Aber ja, das war schon interessant. Und was mir an Instagram noch so viel Spaß macht, ist, dass es natürlich so eine digitale Welt ist. Aber wenn man eine Ausstellung macht, dann kommen die Leute, die man irgendwie als Follower oder dem man vielleicht auch selber folgt, auf einmal ins echte Leben und alle treffen sich und das ist cool. Also dann ist es doch nicht so ein vereinzeltes Ding, wo jemand auf dem Sofa alleine sitzt, sondern auf einmal wird es so ins echte Leben gehebelt. Das fand ich immer spannend.
Ich meine, deine Bilder kosten mittlerweile ab 25.000 Euro noch
27.500 und in 3 Tagen 30.000.
Und ist es so ein Jahreswechselding?
Ja, das ist jetzt zum Jahreswechsel.
Also machst du es öfter auch zum Jahreswechsel oder macht man
manchmal das? Auch zur nächsten Ausstellung oder so, aber jetzt ist es zum, genau.
Also deine Bilder kosten ab 30.000 Euro. Hast du schon mal ein Bild über Instagram verkauft? Also hast du schon mal irgendwie eine Story hochgeladen oder einen Post und dir hat jemand geschrieben, ich kaufe das und er hat es dann auch wirklich gekauft?
Das ist super, super selten. Das gibt es, aber vor allem bei Sammlern. Wenn ein Sammler schon die Arbeiten kennt und dann was sieht und sagt, okay, das gefällt mir. Also das,
und auch ableiten kann, wie das wirkt, weil er die anderen schon kennt.
Ja, genau. Und so eine Ahnung hat, wie es sein könnte. Dann passiert das manchmal. Aber nicht so out of the blue. Das passiert eigentlich auf Ausstellungen. Also ich finde auch, das muss man sehen. Also ein Bild muss man sehen. Und auch ab dem Preis. Ich glaube, so bis wahrscheinlich bis 5.000 Euro oder so, hätte ich jedenfalls ein gutes Gefühl, okay, das kaufe ich und schaue es mir dann später richtig an. Ja, und dann kommt es irgendwie im Paket oder so. Aber genau, die Bilder kommen dann ja auch mit der Spedition, werden aufgehangen. Du hast ja vorhin Stefan erwähnt, der dann immer...
Mit ganz, ganz tollen, das sind keine Dübel, aber er hat so eine...
Ja, er hat ein Patent da drauf.
Er hat ein Patent da drauf. Auch so, dass man die sehr gerade oder perfekt aufhängen kann.
Ja.
Und gar nicht so gerade bohren muss, glaube ich. Oder?
Genau, du kannst es drehen und dann hast du so verschiedene Haken, die so einen Millimeter oder so höher oder tiefer sind. Und dann, aber er wird das sogar ohne die.
Ja, klar. Das auf jeden Fall.
Genau, aber ja, das ist nichts, was man so also ich habe auch keinen Online-Shop oder einen Newsletter oder sonst wie was. Also man kommt halt eigentlich auf eine Ausstellung oder wenn man in der Nähe von Hamburg ist oder hier gerade herkommt oder Lust hat, nach Hamburg zu reisen, dann kann man auch immer mal eine E-Mail schreiben und ins Studio kommen. Genau, das gibt's auch oft.
Heißt, du hast anders als andere gar nicht so eine Monatsplanung oder sowas oder so ein Monatsziel, was für dich eigentlich ganz gut wäre, sondern es ist eher so eher ein gutes oder ein schlechtes Jahr, weil es ja total abhängig ist dann von den Ausstellungen, oder?
Ja, das stimmt, das stimmt. Also das ist... Aber ich habe da auch keine, also da auch wieder dieses Bauchgefühl. Ich habe da jetzt keine Jahresplanung oder so. Diese Jahre sind immer relativ ähnlich mittlerweile. 22 war so das erste Jahr, was so wirklich hervorragend war oder outstanding. Und dann 23 war ein bisschen drunter und dann ab 24 aber wieder gleich. Also wieder auf diesem 22er Niveau.
Du bist, du hast ja keine typische E-Com-Brand oder irgendwas. Da wäre man enttäuscht, wenn das Jahr, also dann unter dem Feuer ist, dann ist man nicht so gut, ne? Bei dir hängen jetzt auch nicht irgendwie so viele Menschen dran und es ist trotzdem ein gutes Jahr. Ist es auch für dich dann so, dass du sagst, ja, total, total fein? Oder merkt man das auch als Selbstständiger? Ist es für dich auch ein Dämpfer oder ist es eigentlich total unabhängig von dem, was dann zum Schluss da auf dem Konto landet?
Das ist total egal. Also ich weiß es ehrlicherweise oft auch gar nicht so richtig, bis ich so eine BWA kriege. und das interessiert mich auch gar nicht so sehr. Also da messe ich nichts dran, sondern das ist eher cool, ich kann malen und habe diese Zeit frei und wo ist die nächste Ausstellung und was passiert da? Und dass ich eher so die Planung des Jahres, was ist die nächste Ausstellung, was kann ich da machen? Also jetzt ist die nächste Ausstellung in Zürich und die ist auch noch ein bisschen hin, weil es sind eine ganze Reihe an Bildern in die Schweiz verkauft worden. Und das heißt, dadurch ist meine Ausstellung, die ich eigentlich in Hamburg machen wollte, also letzte Ausstellung war im Oktober in Wien, und dann hätte ich eigentlich gerne noch eine vor Weihnachten in Hamburg gemacht und da gab es einfach keine Bilder, und dann kannst du auch keine Ausstellung machen. Genau, jetzt ist am 10. bis 12. April in Zürich die nächste Ausstellung, danach würde ich gerne in München nochmal zum Sommer was machen und Hamburg irgendwie auch in das Jahr rein planen. Und dann würde ich gerne noch mal 1-2 Monate in New York arbeiten und da eine kleine Ausstellung zum Ende machen.
Also ist dein Jahr eigentlich schon immer so ganz gut durchstrukturiert und zumindest so
ja,
Fixpunkte
also
mit den...
Ja, so die nächsten 3 Monate sind immer so in Sicht und dann der Rest wird irgendwie so, kommt dann so. Paris würde ich auch sehr gerne machen. Könnte mir auch vorstellen, irgendwie im Herbst 1 Monat in Paris zu sein oder so. Und ich spreche gerade über eine Ausstellung in Paris, die vielleicht auch im Sommer sein könnte. Aber da muss man auch erstmal gucken, sind im Sommer Leute in Paris oder ist es da zu heiß, gehen die alle irgendwie an die Côte d'Azur und sind am Meer oder, also wie ist es denn da die Bedingungen?
Aber es folgen dir am besten jetzt mal alle, weil da erfährt man wahrscheinlich am ehesten,
genau,
wo es... Du hast gesagt, du hast kein Newsletter.
Nee, aber ich habe es oben in der... Da gibt es auch bei Instagram diese kleine Bio. Da schreibe ich immer das, was safe ist, rein. Also Zürich steht schon drin. Da freue ich mich auch sehr. Also Zürich ist cool. Und da sind ehrlicherweise auch die meisten Sammler außerhalb von Deutschland. Also Hamburg, München, Berlin und so Düsseldorf, Köln. Düsseldorf-Köln, ich weiß, eins, sind relativ viele. Und dann ist Zürich gleich das Nächste.
Ab wann ist man Paul Schrader-Sammler? Weil du gerade schon ein paar Mal auch Sammler gesagt hast.
Ich würde schon sagen, das darf man sagen, wenn man eins hat.
Ab eins.
Vielleicht ist Sammeln so, vielleicht zwei technisch richtig, aber ich würde schon sagen, eins.
Ich meine, du hast die Person bestimmt im Kopf, aber die Person mit den meisten, wie viele Kunstwerke hat die von dir?
Die haben 12.
Die haben 12?
Ja.
Wow.
Ja.
Verrückt. Wir wollen hier unser neues Podcast-Format immer mit drei Fragen beenden. Drei schnellen, aber vielleicht manchmal gar nicht so leichten Fragen. Welchen Fehler sollte man vermeiden, wenn man Kunst zum Beruf machen will?
Ich habe immer das Gefühl, dass man das nicht planen kann. Insofern muss man das einfach irgendwie...
Man muss alle Fehler machen?
Alle Fehler machen, ja.
Sehr gut. One more hint, auch eine Frage. Das eben war one more fail. Was würdest du Menschen raten, die vielleicht so ein bisschen wie du damals zwischen Sicherheit und Leidenschaft stehen?
Ich würde die Leidenschaft machen, aber ich würde es jetzt nicht sagen, weil ich unbedingt eine Eisdiele immer machen wollte und das noch nie gemacht habe, das einfach zu machen, sondern vielleicht schon so ein bisschen eine Ahnung haben, was darauf einzukommt.
Und was würdest du machen?
Und vor allem nicht den Job kündigen, nur weil man ihn nicht mag. Also ich mochte ich habe meinen Job geliebt.
Ja.
Und ich habe den schweren Herzens gekündigt. Und wenn man nicht weiß, was man sonst machen soll und sagt, ich mag meinen Job aber auch nicht, dann kündigen ist, glaube ich, keine gute Idee.
Sondern dann erst nochmal schauen, was geht?
Vielleicht so das irgendwie so ein bisschen parallel aufbauen und das auf jeden Fall wissen, was man macht. Also nur, weil man irgendwas nicht mag, ist natürlich auch ein guter Antrieb, das zu beenden. Aber vielleicht dann, ja, dass man schon irgendwie so eine Ahnung hat, was man machen möchte. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen. Wenn man dafür brennt, dann ist es schon mal eine gute.
Ich fand es spannend, dass du vorhin auch gesagt hast, und ich glaube, das ist zum Beispiel was man nicht unbedingt direkt im Kopf hat, dass dir so ein bisschen deine Kollegen gefehlt haben.
Ja.
Also so das eine ist, glaube ich, vorher hast du am Wochenende an deinen Urlaubstagen gemalt und da schätzt man die Ruhe wahrscheinlich sehr wert und es fällt einem nicht auf, jetzt sind keine Kollegen da, wie blöd, sondern man ist wahrscheinlich eher so, ja, cool, mal Ruhe für sich selbst, aber dass das dann der Alltag zum Schluss ist und du alleine eigentlich dann plötzlich bist und das dein Alltag ist.
Genau, und da das ist bei mir halt unfassbares Glück, dass man so beides hat, dass es immer so eine Wechselbalance ist, also zwischen Malen im Studio alleine und dann Ausstellung und dann hat man viele Sammleressen und da ist auch so ein Social-Aspekt dabei, der total schön ist. Und dann hat man natürlich irgendwie auch tatsächlich noch Freunde, aber die müssen vielleicht auch arbeiten und so. Aber das ist eine schöne Mischung. Aber da würde ich auch vielleicht darauf achten, dass man nicht ganz vereinsamt.
Ja. Sehr hypothetische Frage, aber allerletzte Frage. Wenn morgen aus irgendeinem Grund keiner mehr deine Bilder kaufen würde, würdest du weiter malen oder würdest du auch nochmal überlegen, wieder als Anwalt zu arbeiten?
Also ich würde dann auf jeden Fall weiter malen, weil ich auch sozusagen mit dem Malen angefangen habe, ohne die Bilder verkaufen zu wollen. Wenn dann das Konto auf Null ist oder im Minusbereich, dann würde ich mir vielleicht schon überlegen, ob ich nochmal irgendwie was mache, um den Kühlschrank voll zu kriegen. Mhm. Aber das Malen würde ich auf jeden Fall weitermachen.
Das ist doch eine schöne letzte Antwort. Ich danke dir, Paul, dass du hier auch bereit gestanden hast, mit uns das Podcast-Studio auszuprobieren. Vielen Dank. Und zwischen den Jahren, das muss man auch sagen, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist ja schon viel später. Aber ich habe gemeint, wann kannst du denn? Du hast gesagt, immer. Und das weiß ich sehr wertzuschätzen. Vielen, vielen Dank, Paul.
Sehr, sehr gerne.